Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Marcel Langenbach zum Thema CT-Abdomen. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und wieder mit dabei bist, wenn es um spannende Themen aus der Medizin geht. Ich darf heute wieder sprechen mit dem radiologischen Kollegen Marcel Langenbach, der weiterhin in den USA weilt und, glaube ich, gerade die Hitze in Florida genießt. Marcel, cool, dass du wieder da bist. Vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Kai. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. In der Tat habe ich das kalte Boston gegen das warme Florida für einen kurzen Urlaub getauscht. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch gerne für den Podcast da. Und deshalb starten wir heute die Aufnahme aus dem Süden der USA.
Ja, das rechne ich dir hoch an auf jeden Fall, dass du deinen Urlaub da opferst. Wir haben ja immer so ein bisschen dieses Zeitfenster von 15 Minuten, in denen wir über Basics in der Radiologie sprechen wollen. Basics hört sich jetzt so reduziert an, aber das sind wirklich immer, finde ich jedenfalls, sehr klinisch relevante Details, die du berichtest, ja, passend zum Titel dieses Podcasts. Wir wollen heute sprechen über CT-Abdomenaufnahmen. Und ich finde, das CT-Abdomen ist für mich so ein bisschen so eine Wunderkiste, weil ich das Gefühl habe, dass auch diese Untersuchungsmodalität sehr, sehr viel häufiger benutzt wird, bei vielen Fragestellungen benutzt wird. Das letzte Mal haben wir ja über das CT-Thorax gesprochen. Auch das ist ja eine Modalität, die sehr häufig benutzt wird in unterschiedlichen Techniken. Wie ist das beim CT-Abdomen? Welche grundsätzlichen Techniken gibt es da? Wir haben ja das letzte Mal auch besprochen, dass es beim CT-Thorax zum Beispiel sowas wie ein Low-Dose-CT gibt. Gibt es sowas auch beim CT-Abdomen?
Ja, also im Grunde das CT-Abdomen ist vielleicht noch vielfältiger wie das CT-Thorax von den generellen Phasen, von den Organen. Ich meine, es gibt der Thorax ist ja schon sehr voll gepackt mit Organen, das Abdomen ist aber gefühlt noch dicker gepackt. Es gibt ganz, ganz viele Einsatzbereiche für die Computertomographie im Bereich des Abdomens. Und wir können vielleicht, wie du gerade angesprochen hast, mal mit der Low-Dose-Technik anfangen, die es tatsächlich auch fürs Abdomen gibt. Der Hauptgrund, die Low-Dose-Technik zu verwenden, oder die Hauptfragestellung ist im Grunde, dass man die Frage nach Nierenstein, das sind ja meist kalzifizierte Steine, es gibt ja auch nicht kalzifizierte, aber meistens suchen oder wir können nur die kalzifizierten darstellen, direkt zumindest. Das heißt, man braucht gar nicht so viel Strahlung, weil wenn dann Kalzifikation im Bereich des Harnausflusstraktes da ist, die sieht man sehr gut. Indirekt, wenn man den Stein nicht direkt sieht, könnte man aber zum Beispiel auch eine Erweiterung des Nierenbeckens sehen. Das geht auch mit dem Low-Dose CT, die auf einen Harnstau hindeutet. Das wäre das Low-Dose CT für das Abdomen.
Ja, super. Vielen Dank. Low-Dose-CT gibt es also auch für das CT-Abdomen. Du hast es gerade gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Organen, die man im Abdomen-CT untersuchen kann. Ob es jetzt die Leber ist, den Darm, die Nieren, natürlich auch die Blase, die ableitenden Harntrakte. Die letztlich gibt es ja auch Knochenstrukturen, es gibt Nervenstrukturen, die da rumschwimmen sozusagen. Deswegen, also es gibt ja eine Reihe von Disziplinen, die euch überhaupt beauftragen, mit dieser Modalität die Patienten zu untersuchen. Was sind denn so Klassiker, die immer wieder vorkommen? Mit welcher Fragestellung werden CT-Abdomen-Untersuchungen durchgeführt?
Also im Grunde ich glaube, man kann das ganz gut unterteilen in akute Fragestellungen. Also ein akutes Trauma, eine akute Verletzung, irgendeine akut aufgetretene Pathologie. Sprich, entweder der Patient kommt selber in die Notaufnahme und sagt, er hat Bauchschmerzen. Und in der klinischen Untersuchung und auch vielleicht in den Röntgenstrahlen verwendenden Verfahren wie der Ultraschalluntersuchung gibt es jetzt keinen eindeutigen Hinweis. Also zum Beispiel, ich denke jetzt an eine Colitis oder ich denke an eine Appendizitis, die im Ultraschall häufig gut darstellbar sind, aber vielleicht auch nicht immer. Dann natürlich auch irgendwelche Unfallfolgen, ja, Verkehrsunfälle, Darmdurchbrüche, die akut aufgetreten sind, wo der Patient ja wirklich mit massiven Beschwerden in die Notaufnahme meistens ja auch nicht mehr selber kommt dann. Blutungen im Abdomen, ja, es können natürlich auch ganz viele Gefäße, die da im Abdomen sind, verletzt werden oder reißen. Das kann spontan passieren, eine Aortenruptur, eine Aortenaneurysma zum Beispiel. Das kann aber auch akut passieren, auch im Rahmen zum Beispiel von einem Unfall, ganz klassisch zum Beispiel der Fahrradunfall mit dem Bauch auf die Lenkerstange. Das sind die Einfragen auf der Fragestellungen oder ein Teil der Fragestellungen auf der akuten Seite. Und dann haben wir natürlich auch Fragestellungen auf der chronischen oder ja nicht akuten Seite. Was natürlich als erstes immer einfällt, sind Frage nach Tumoren oder nach Metastasen. Das ist, denke ich, das größte Feld, das man hier abhandelt, sprich als Beispiele Lebertumoren, Lebermetastasen, Lymphknotenmetastasen im Abdomen, Nierentumore und so weiter. Also es gibt ja gefühlt nichts, was wir nicht sehen. Das einzige im Darm quasi, das Kolonkarzinom im Darm sehen wir sehr schwierig. Es gibt zwar sogenannte digitale Koloskopie, das ist ein anderes Thema, wo man sozusagen 3D-mäßig durch den Darm durch kann, aber das ist nicht so gut wie die richtige Koloskopie. Aber ansonsten für Metastasen, Lymphknoten und so weiter ist dieses CT sicherlich führend.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Wenn Sie in der Radiologie, Innere Medizin oder Viszeralchirurgie arbeiten und Lust auf Abwechslung im beruflichen Alltag haben oder eine klinische Führungsposition anstreben, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Okay. Wie ist das mit dem Kontrastmittel? Würde man, also klar ist das abhängig von der Fragestellung, da bin ich mir im Klaren drüber, aber ist es so, dass man grundsätzlich ein CT mit Kontrastmittel machen würde oder gibt es da unterschiedliche Techniken der Kontrastmittelapplikation? Also gibt es da unterschiedliche Phasen der Kontrastmittelapplikation und so weiter?
Das ist ein sehr gutes Thema. Es gibt extrem viele Kontrastmittelprotokolle. Ich würde auch behaupten, also es gibt Standards, nicht für alles. Und ich würde behaupten, dass jede Klinik so ein bisschen so ihr eigenes Regime hat, wie was gefahren wird, mit welchen Kontrastmittelphasen. Nochmal zur Rekapitulation. Das hatten wir auch im letzten Podcast zum CT-Thorax ja schon. Es gibt eine native Phase. Das heißt, da ist noch kein Kontrastmittel drin. Es ist, wie es ist, würde der Kölner sagen. Dann eine arterielle Phase. Das heißt, wir fahren in dem Moment, machen das Bild in dem Moment, wo das Kontrastmittel in den Arterien ist. Das ist zum Beispiel wichtig, um sich die großen Gefäße, die Nierengefäßversorgung, aber auch beispielsweise Tumore, die sehr früh Kontrastmittel aufnehmen oder eben auch nicht aufnehmen, gut darstellen zu können. Man braucht ja immer einen Kontrast zum normalen Organgewebe. Jetzt zum Beispiel das Pankreaskarzinom ist häufig früh arteriell hypovaskularisiert. Das heißt quasi, der Pankreas wird hell und das Pankreaskarzinom bleibt erstmal dunkel zum Beispiel. Aber es gibt, also da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, es gibt in alle Richtungen im Grunde, jeder Tumor hat irgendwie so spezielle Kontrastmittelanreicherungsphasen, deshalb möchte ich jetzt gar nicht so spezifisch drauf eingehen. Dann gibt es die venöse Phase, das heißt sozusagen, wir machen ein Bild nach 80 Sekunden zum Beispiel, wenn das Blut aus dem arteriellen Kreislauf in den Venösen übergetreten ist, um zum Beispiel die Organperfusion beurteilen zu können, um aber auch Raumforderungen, die zum Beispiel im Fettgewebe liegen, gut sehen zu können. Und dann gibt es vor allem für die Oberbauchorgane noch eine spätvenöse Phase. Das heißt, man hat quasi die portalvenöse Phase, wird in der Leber auch genannt, wo quasi das Blut über den Pfortaderkreislauf in die Leber kommt. Und dann gibt es noch eine Ausscheidungsphase für die Nieren, weil irgendwo geht das Kontrastmittel ja hin. Das wird hauptsächlich renal ausgeschieden. Das heißt, es geht über die Nieren und die ableitenden Harnwege in die Blase. Und wenn man sich zum Beispiel die ableitenden Harnwege mit Kontrastmittel anschauen möchte, Frage zum Beispiel Nierentumore oder Tumore der Harnleiter, dann nimmt man diese Spätphase, sehr Spätphase, meistens so nach 10-12 Minuten, wo man die Harnleiter eigentlich wunderbar sieht und auch schon so ein bisschen die Füllung der Blase. Das ist das Kontrastmittel, was wir in die Gefäße, also in die Vene geben, intravenös. Es gibt noch eine Möglichkeit, Kontrastmittel zu geben. Das ist entweder Kontrastmittel zu trinken. Das hatten wir ja kurz angesprochen beim CT-Thorax auch schon. Das gibt es für den Abdomen auch. Das heißt, man trinkt Kontrastmittel, das Kontrastmittel geht in den Magen und dann natürlich auch in den Magen-Darm-Trakt. Das heißt, man hat eine schöne Kontrastierung vom Magen-Darm-Trakt. Oder es gibt die Möglichkeit, bei der Frage zum Beispiel nach Rektumkarzinom oder auch zum Beispiel der Frage nach Rektuminsuffizienzen oder Anastomoseninsuffizienzen nach zum Beispiel irgendwelchen chirurgischen OPs im Bereich des Sigma zu sehen, ob irgendwo Kontrastmittel austritt, kann man Kontrastmittel auch rektal geben. Also wir können quasi sehr viele Strukturen gut kontrastieren und dann auch darstellen.
Wie ist es eigentlich mit der Strahlenbelastung für die Patienten? Ist die hoch? Also ich meine, weil es hört sich ja so an, als ob wenn so viele verschiedene Sequenzen gemacht werden, dass die Strahlenbelastung schon deutlich ist.
Also im Vergleich zum CT-Thorax hat auch das CT-Abdomen deutlich, hat mehr Strahlenbelastung. Wie bei jeder radiologischen Untersuchung mit Röntgenstrahlen ist natürlich auch hier wieder die rechtfertigende Indikation zu stellen. Das heißt, man muss sich schon überlegen, macht die Untersuchung Sinn oder macht zum Beispiel jetzt wie bei der Frage nach einer Appendizitis nicht auch erstmal der Ultraschall Sinn. Zumindest wir in Deutschland sollten da schon gut überlegen, wie man die Bildgebung einsetzt. Man sollte auch gut überlegen, welche Sequenzen man fährt. Denn wie du vollkommen recht hast, jede Aufnahme, ob es arteriell, venös, spätvenös und so weiter, ist natürlich toll, wenn man alles immer machen würde. Wäre aber gar nicht nötig. Und es wäre unnötige Strahlenbelastung für den Patienten. Und deshalb bleibt man da doch immer gut, sich zu überlegen, macht die Bildgebung Sinn? Das ist der erste Schritt. Und dann, was macht denn an Bildgebung Sinn? Also wie viele Sequenzen, zu welchem Zeitpunkt reicht mir vielleicht eine venöse Phase aus bei einer Frage nach was Entzündlichem? Da ist das vollkommen ausreichend. Reicht mir das Low-Dose-CT-Abdomen zum Beispiel für die Frage nach Nierensteinen aus? Also da muss man schon auch immer das gut im Blick haben.
Wenn ich das richtig sehe, ist das ja wirklich eine sehr mächtige Untersuchungsmodalität, die einem viele Fragestellungen beantworten kann, die einem natürlich auch dazu verleiten kann, die Untersuchung sozusagen gießkannenmäßig einzusetzen. Aber ich glaube, es ist gut, dass du es gerade nochmal gesagt hast, dass man sich genau überlegen muss, was man eigentlich sucht und was man untersuchen möchte und dementsprechend auch die Untersuchungsprotokolle gestaltet. Zum Glück hat man ja dann auch die radiologischen Kollegen wie dich, die man dann fragen kann, also was dann sinnvoll sein könnte. Vom Stellenwert der Untersuchung, du hast es gerade schon gesagt, das ergänzt so ein bisschen das Spektrum Richtung Sonographie. Wo ist so die Abgrenzung oder wo sind so die Grenzen der CT-Diagnostik, wo man auch sagt, dass vielleicht eine MRT-Untersuchung sinnvoll wäre?
Also die CT-Untersuchung eignet sich immer sehr gut im Bereich der höheren Kontraste. Das heißt, wenn ich jetzt, denk mal einfach mal, wir haben das Fettgewebe, viele haben ja wahrscheinlich schon mal ein CT-Bild gesehen, das Fettgewebe ist ja meistens sehr dunkel. Wenn da drin jetzt eine Raumforderung liegt, die auch noch Kontrastmittel anreichert, ist die sehr hell. Das heißt, man sieht einen guten Kontrast. Wenn wir jetzt an die Leber denken, die Leber ist ja generell schon ein Kontrastmittel aufnehmendes Organ. Wenn wir jetzt da Raumforderungen drin sind in der Leber oder eine Raumforderung, dann kommt es so ein bisschen darauf an, wie stark grenzt sich die Raumforderung von ihrem Verhalten, von ihrer Architektur und von ihrer Kontrastmittelanreicherung vom umgebenden Lebergewebe ab. Ein Beispiel zum Beispiel sind dann Metastasen, zum Beispiel vom Pankreaskarzinom oder von vom Kolonkarzinom, die arteriell sehr hell sind. Wenn man jetzt aber zum Beispiel nur ein venöses Bild, also ein Bild in einer venösen Phase gemacht hat, dann haben die von der Kontrastmittelanreicherung ungefähr das gleiche Verhältnis wie das umgebende Leberparenchym. Also die sind sozusagen maskiert und man kann sie gar nicht sehen. Für solche Raumforderung der Weichteilorgane, sprich Milz, Leber und da insbesondere zur Feindiagnostik, ist die MRT dem Ganzen in diesem Niedrigdosisbereich, also wenn es wirklich darum geht, feine Unterschiede herauszuarbeiten, schon noch sehr überlegen. Nachteil ist natürlich dann, die MRT zum Beispiel in den Oberbauchorganen, der Patient muss die Luft anhalten, es entstehen Bewegungsartefakte, die Untersuchung dauert länger, ist natürlich auch entsprechend teurer und die Kapazitäten sind deutlich eingeschränkter. Also es ist auch immer so wieder so ein Abwiegen, wann und für welchen Patienten ist welche Bildgebung am sinnvollsten.
Ja, und du hast es gerade schon gesagt, dass auch die Endoskopie, also die Koloskopie, die Gastroskopie und so weiter, dass die weiterhin Goldstandard ist, wenn es um die, die Endo-Diagnostik geht, also Kolonkarzinome, Tumore im Magen-Darm-Trakt zu finden. Was ich schade finde, weil auch ich steuere auf das Alter zu, wo man, wo man eine Darmspielung mal braucht. Aber ja, also da ist ja sicherlich dann auch eine Grenze, wenn es darum geht, eben den Magen-Darm-Trakt zu untersuchen. Wobei du ja auch gesagt hast, dass man ja mit Kontrast Mittelgabe über den Magen-Darm-Trakt die Sensitivität erhöhen kann vom CT, richtig?
Kann man in der Tat, aber man ist trotzdem auch mit allen digitalen Nachbearbeitungsverfahren, auch mit modernsten Scannern, sehr weit, wenn nicht sogar meilenweit von der Endoskopie entfernt. Also es gab mal einen Trend, diese digitale Endoskopien oder digitale Koloskopie zu machen. Richtig durchgesetzt hat er sich aus berechtigten Gründen meiner Meinung nach nie. Zumindest mit dem aktuellen Stand der Technik. Und von daher ist es auch da ratsam, das invasive Verfahren weiterhin zu benutzen. Insbesondere auch was so kleine Polypen und so angeht, das sieht man nicht. Im Grunde, man sieht im Darm, würde ich behaupten, ab einer Größe von, mit viel Glück vielleicht einem halben Zentimeter, aber einem Zentimeter erst, wenn das so auch anfängt, Wand überschreiten oder Wand invasiv zu wachsen, wirklich was. Also es ist eigentlich dann schon zu spät. Deshalb dafür ist die CT deutlich limitiert.
Ich hätte große Lust, die unterschiedlichen Bauchorgane, die im CT-Abdomen untersucht werden könnten, mit dir jetzt noch durchzusprechen, weil es ja da auch immer wieder einzelne Besonderheiten gibt. Aber ich fürchte, die 15 Minuten sind um und deswegen vertagen wir das einfach, wenn du einverstanden bist. Und
gerne, definitiv. Ich glaube, wir können 15 Minuten pro Organ wahrscheinlich sogar reden.
Einverstanden, genau. Und dann würde ich sagen, entlasse ich dich in die Sonne Floridas und freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir.
Danke dir.
Mach's gut, bis bald.
War mir eine Freude wieder.
Gleichfalls, danke dir. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.